Willkommen zum Podcast Landwirtschaft aus der Praxis für die Praxis. Biostimulantien und Pflanzenhilfsmittel werden zurzeit viel diskutiert. Ist das jetzt alles Hokuspokus oder sind es wirklich innovative Lösungen für die Landwirtschaft, für Sonderkulturen und den Gartenbau? Die AgroSolution beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Entwicklung von innovativen Düngemitteln, Biostimulantien und Pflanzen sowie Bodenhilfsstoffen. Wir arbeiten mit erfahrenen Wissenschaftlern, Innovatoren und Praktikern in Europa zusammen und besitzen eine patentierte Technologie. In diesem Podcast werden wir uns mit Agrarprofi Thorsten Röper darüber unterhalten, was die produzierenden Betriebe zurzeit bewegt. Thema wird auch sein, wie wir die Arbeit auf dem Feld erleichtern, Erträge sichern oder sogar steigern können. Solltet ihr nach dem Anhören dieses Podcasts oder zu unseren Produkten Anregungen, Wünsche oder Fragen haben, bitte gerne melden unter office@agrosolution.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Nummer 14 der AgroSolution aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Stefan Stassen und wie immer an meiner Seite der fachliche Part für die Praxis ist Thorsten Röper, unser Produktmanager. Lieber Thorsten, herzlich willkommen, dass wir wieder zusammen sind heute.
Ja, freut mich auch. Ne? Wieder eine lustige und flotte Unterhaltung. Auch schöne Grüße nach draußen an alle, die uns zuhören und die Podcasts intensiv verfolgen. Freue mich auf ein nächstes spannendes Thema.
Ja, da sind wir mittendrin, lieber Thorsten. Wir haben im letzten Podcast, im 13er Podcast, über das Thema Sinn oder Unsinn von Bakterienpräparaten diskutiert, das Für und Wider abgewogen und auch da interessante Themen besprochen. Und wir wollen heute im Podcast Nummer 14 uns mal ein spezielles Bakterienpräparat, was schon sehr, sehr lange auch in der Landwirtschaft eingesetzt wird, mit großem Erfolg und mit großem Nutzen, uns näher anschauen. Das Produkt, über das wir reden wollen, heißt Azotto Help und kommt von der BTU Biotech Company. Vielleicht zwei, drei Worte zur BTU. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich die Firma mit Leidenschaft mit dem Thema Forschung und Entwicklung von Bakterien- und Pilzpräparaten in der Landwirtschaft. Und die kommen ursprünglich eigentlich aus dem Bereich Medizinproduktion. Eine sehr, sehr große Firma, Hauptsitz ist in Kiew in der Ukraine. Und da hatten wir ja auch beim letzten Mal, Thorsten, darüber diskutiert, dass die kompetentesten Firmen aus der Situation heraus aus den osteuropäischen Ländern kommen. Und hier spiegelt sich das gerade wieder mit der BTU. Die sitzen mittlerweile, haben in über 18 Ländern Aktivitäten. Über 4 Millionen Hektar Agrarfläche wird mittlerweile mit diesen Präparaten international auch behandelt. Firma hat über 500 Angestellte und ist ein absoluter Spezialist auf diesem Sektor. Und wir haben als AgroSolution mit vielen Gesprächen die exklusiven Vertriebsrechte der BTU für Deutschland. Vielleicht da eine Frage an dich, Thorsten. Warum haben wir uns auch fachlich, und da warst du ja maßgeblich beteiligt, für die BTU entschieden?
Ja, also einfach gesprochen, und das sind einfach nur ein paar Hard Facts, die man nennen kann. A, sind sie, ich sag mal, in Forschung und Entwicklung sehr intensiv, sehr umfassend und, wie du schon gerade gesagt hast, 25 Jahre tätig. Die haben eine Labormannschaft bestehend aus Naturwissenschaftlern, aus Biotechnologen, als Biochemikern und so weiter. Phytomediziner sind genauso dabei. Die wissen, wovon sie reden. Die Produkte, die sie zusammengestellt haben, sind wirklich auf Herz und Nieren geprüft, haben für uns überzeugende Wirkungsnachweise erbracht, bevor die an irgendjemanden vergeben werden. Und sie haben auch ein international anerkanntes Forschungswesen, ne? Wenn man deren Aktivitäten jetzt sieht, auch Richtung Amerika und so weiter, ja. Was einfach in der Summe aller Ergebnisse überzeugt und wir aufgrund des Ausprobierens dieser Produkte festgestellt haben, da ist kein Penner dabei. Die funktionieren tatsächlich und sogar so, wie beschrieben worden ist. Und das ist für uns das Hauptkriterium letztendlich gewesen, zu sagen, komm, lass uns enger zusammenarbeiten, weil es ist sinnvoll und wertvoll.
Und für die AgroSolution hat sich die BTU entschieden. Was glaubst du, warum?
Naja, auf der anderen Seite haben die klar auch einen Partner gesucht, der über eine gewisse fachliche Expertise mittlerweile verfügt in der Arbeit mit bakteriellen Produkten zum Beispiel. Da sind wir ja, und das hatten wir ja im vorhergehenden Podcast erwähnt, wir sind ja auch seit 2018 schon dabei. Mhm. Und die Chemie zwischen uns und auch die Auffassung, wie mit solchen Produkten gearbeitet werden sollte und welche Ziele damit verfolgt werden können, ja, da sind wir absolut paarig. Mhm. Und das ist die Grundvoraussetzung, ja. Warum die gesagt haben, Mensch, Agro-Solution, das macht Sinn, ja, mit euch da den Weg weiter zu gehen.
Was ich auch da noch sehr positiv finde, ist auch diese familiäre Geschichte, dass es wirklich aus dem Familienunternehmen heraus alles gemanagt wird. Total sympathische Leute, die Eltern, auch die Gründerväter und Mütter, die dort heute noch im Unternehmen aktiv arbeiten und auch aus der Forschung kommen. Das hat also wirklich Hand und Fuß, und wir waren ja schon mehrmals in der Ukraine und auch in dem Standort, wo die Produktion stattfindet. Ich habe noch nie so ein sauberes Umfeld erlebt, ja, wie wir dort vorfinden, vom Labor, von den Fermentationen. Das ist also alles auf höchstem europäischen und internationalem Standard, was da passiert. Da war ich auch sehr beeindruckt von dem, wie die mit dem Thema umgehen, aber auch wie die menschlich miteinander arbeiten. War schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir hier die Exklusivität der Produkte in Deutschland vertreten dürfen. Genau. So viel zu der Zusammenarbeit, vielleicht auch immer wieder für die Zuhörer wichtig und interessant, warum überhaupt bestimmte Dinge so passieren, wie sie sind, und dass es also auch in die Richtung auch passen muss. Ja? Logistik ist in Deutschland, Versorgung der Produkte für die Landwirtschaft wird in Deutschland sichergestellt, zusammen mit der BTU, also das hat auch alles Hand und Fuß. Genau, ja, lassen wir uns ein bisschen über die Produkte reden. Es gibt das Produkt Absolute Health, wie eben schon gesagt, und die große Überschrift zu diesem Produkt würde ich mal so setzen, Stickstofffixierer. Auch eines der großen Schlagworte generell von den ganzen Bakterienpräparaten, die wir am Markt so finden. Wie muss man sich denn das Thema Stickstofffixierung, Thorsten, praktisch vorstellen?
Ja, Stickstofffixierung, stickstofffixierende Bakterien hat ja in den letzten Jahren einen echten Run auf sich genommen. Da sind etliche Produkte aufgeschlagen. Auch von Unternehmen, die gesagt haben vor 10 Jahren, so ein Quatsch, damit beschäftigen wir uns nicht. Die sind aktuell tatsächlich ganz massiv mit sowas da. Und wie funktioniert eine Luftstickstoffbindung? Ich will den Prozess nicht komplett im Detail erklären, aber einfach mal grob umrissen. Wir haben roundabout 72-74% Stickstoff in der Luft. Ja, und die Azotobacter bzw. Neuagrobakterien, ja, nehmen das über ihre letztendlich Zellatmung auf. Es ist ein kleines Haber-Bosch-Verfahren. Viele kennen Haber-Bosch-Verfahren aus der industriellen Stickstoffherstellung. Und in diesem Veratmungsprozess entsteht dann am Ende der Reise ein Amidstickstoff, ein Ammonium, will man mal einfach sagen. Und das stellen die dann der Pflanze im direkten Austausch, weil diese Azotobacter oder Neuagrobakterium, ja, leben ja teilsymbiotisch, also man nennt es in der Wissenschaft assoziativ, das ist schon wieder ein schweres Wort heute früh, ja, macht nichts, mit den Pflanzen zusammen und können das im direkten Austausch der Pflanze abgeben, zum Beispiel über die Spaltöffnung, und die Pflanze hat dann entsprechende Stickstoffmengen zur direkten Verarbeitung zur Verfügung. Okay.
Also die klassische Stickstoffgewinnung aus der Luft, die wir kennen, die dann in Körner ausgebracht werden, ist letztendlich nichts anderes, nur auf dem chemischen Prozess in der großen Fabrik. Und wir haben hier wieder die kleinen Bakterien, die an sich als Fabrik dieses Verfahren in sich vereinen und quasi den Stickstoff fixiert an die Pflanze symbiotisch abgeben.
Genau.
Und welche Bedingungen braucht es, damit das funktioniert?
Ja, und da kommen wir wieder zurück, auch wieder, was wir im Podcast davor gesagt haben. Wir brauchen dazu natürlich die Umweltbedingungen, damit sich Bakterien, die das tun, auch wohlfühlen. Das heißt, wir brauchen klar ein bisschen Wärme, damit die sich auch gut vermehren. Und diese Bakterien, die wir dort einsetzen, die ja auch aus unseren europäischen Gefilden kommen, die sind im Prinzip überall um uns herum, auf dem Boden, auf Blättern, aber auch im Wasser. Ja, brauchen Temperaturen so ab 12 Grad.
Okay.
Ne, da fangen die dann schön an, sich zu vermehren, fangen an, ihre ganzen Stoffwechselprozesse hochzufahren. brauchen immer mal so ein bisschen Feuchtigkeit. Entweder sorgen sie selber dafür, wenn die Luftfeuchtigkeit zu trocken ist. Aber wenn Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, dann lieben die das noch mehr. Und ja, das ist eigentlich das im Grunde, was sie brauchen. Wärme, ein bisschen Luftfeuchtigkeit und dann fangen die Banken an zu arbeiten.
Und wir empfehlen das ja in Verbindung mit dem Liposam als Netzmittel, das auch entsprechend dafür sorgt, dass eine große Population dann auch dort verbleibt. Also das ist immer zu empfehlen, auch in der Kombination, oder?
Das Liposam als Additiv beim Einsatz vom Azotohelf oder anderen luftstickstoffbindenden Bakterien macht immer Sinn, weil das Liposam basierend auf Zuckerstoffen ist und durch die Zuckerstoffe einmal eine schöne Anhaftung auf den Blättern passiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind Zuckerstoffe immer hygroskopisch und die sorgen dafür, dass die Bakterien immer einen schönen Feuchtigkeitsfilm auf dem Blatt zum Beispiel haben, in dem sie sich wirklich gut etablieren und populieren können.
Ja. Und auch die Abwaschung bei Starkregen dadurch stark minimiert wird.
Genau.
Ja. Sehr schön. Kann man denn sagen, also Hauptthema mit Azotohelp ist Stickstofffixierung. Wie viel N fixiert das so in der Kultur? Kann man das messen?
Das kann man tatsächlich ja, messen und auch verifizieren. Und dazu gibt es ja schon sehr, sehr alte Forschungen, schon aus den 60er Jahren, wo dieses Stickstoffbindungspotenzial ermittelt worden ist. Und im Schnitt kann man wirklich eine Zahl ohne schlechten Gewissens nennen, sind wir roundabout bei 30 Kilogramm pro Hektar Stickstoff, die fixieren. Klar, wenn die Rahmenbedingungen top sind, dann können die auch 50. Ja, es kann aber auch passieren und da müssen wir offen und ehrlich mit umgehen. Wenn es halt ganz schlecht läuft, machen sie halt auch manchmal nur 25.
Okay.
Ja, also diese Range kann man sagen zwischen 25 und 50 in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen, die die vorfinden, kann so ein Azotobacter coococcum oder neu Agrobacterium pusense durchaus produzieren und der Pflanze direkt zur Verfügung stellen.
Du nimmst jetzt gerade immer vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, früher hieß das Bakterium Azotobacter coococcum und jetzt neu Agrobacterium pusense. Warum hat sich das geändert? Ist das rechtliche Gründe oder ist das einfach...
Ja, genau. Im Rahmen der neuen Düngeverordnung, die wir ja haben, muss man solche Produkte im Rahmen der Biostimulantienverordnung nochmal typisieren, also genomisch nochmal genau bewerten. Da werden etliche RNA-Analytiken gemacht und diese RNA werden dann entsprechend abgeglichen und dann wird geschaut, wohin gehört es eher oder eben nicht. Das ist einfach, ich sag mal, banal eine wissenschaftliche Familienzusammenführung.
Okay, ja. Mehr ist es nicht.
Mehr ist es nicht.
Nur damit wir es nochmal für die Leute draußen nochmal haben.
Genau.
Sehr schön, also zwischen 25 und 50 Kilo N, je nach Bedingungen, ist es ein Unterschied, ob ich das im Getreide anwende, im Raps oder im Mais? Von der Fixierung, von der Menge der Stickstoffes oder ist das pflanzenunabhängig?
Das ist pflanzenunabhängig. Die machen einfach ihren Job und dabei wird es produziert.
Auf welchem Blatt die sich befinden, ist denen eigentlich wurscht?
Ist denen vollkommen wurscht.
Die schauen also nicht vorher, Moment, ich bin jetzt gerade auf einer Kartoffelpflanze, jetzt muss ich ein bisschen mehr produzieren oder im Getreide kann ich ein bisschen weniger Gas geben, sondern das ist denen egal.
Das ist denen egal, die machen ihr Ding.
Okay, was passiert mit dem Stickstoff, den die Pflanze nicht braucht? Oder nimmt sie dann zuerst diesen Stickstoff? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, dass eine Pflanze irgendeinen Stickstoff nicht braucht, ist mir nicht bekannt.
Okay.
Ja, weil Stickstoff wird ja nicht grundsätzlich zu 100% immer wieder veratmet, sondern Stickstoff wird ja auch gebraucht in den verschiedenen Biosynthesen, dass daraus andere pflanzenwichtige Stoffe reproduziert werden. Ne? Also okay. Stickstoff ist auf der einen, also Aminostickstoff oder Ammoniumstickstoff ist für die Proteinbildung wichtig, aber auch für Energiereservestoffe wichtig. Also daraus können auch Zucker produziert werden, die die Pflanze für schlechte Zeiten weglegt. Daraus können Aminosäuren produziert werden und so weiter und so weiter. Also diese organisch gebundenen Stickstoffe, die dort zur Verfügung werden, auch wenn die komplementär zu einer Vollstickstoffdüngung industrieseitig hinzukommen, kann ich über diese organischen Stickstoffe eine Pflanze nicht überernähren.
Okay, ja.
Anders kann es, oder im Gegensatz zu der nitratbetonten Stickstoffgabe, die kann ich schon überziehen. Mhm. Ja, aber dort kann ich keine Überdüngung in dem Sinne der Überdüngung herstellen.
Da ja, wenn wir beim Stickstoff bleiben, dieser Stickstoff nicht vorhanden ist, wenn ich das Produkt ausbringe, sondern erst produziert wird, fällt es nicht in die Düngebilanz, oder?
Nein, weil das kein mineralisch gegebener Stickstoff ist, so wie der Gesetzgeber das beschreibt in dieser Düngebilanzierung, sondern das ist aus natürlichen Ressourcen ein gewonnenes Bonbon, was ich halt nochmal zusätzlich dazugeben kann.
Das heißt, wenn ich wirtschaftlich denke und sage, ja, sowas interessiert mich, sowas kann sinnvoll sein einzusetzen bei mir, kann ich dann den klassischen Stickstoff reduzieren? Oder wo vor allem kann dann so ein Produkt helfen?
Also die Anwendungsmöglichkeiten derer Produkte sind klar zu definieren. Einmal im gesamtökologischen Bereich, biologischen Bereich, wo, ich sag mal, für gewisse stark zehrende Kulturen nicht genügend Stickstoff bereitgestellt werden kann über zugekaufte Dünger, weil es auch dann ökonomisch komplett aus dem Wert fällt. Ja. Das ist eine hochinteressant, die ganze Thematik rote Gebiete, wo die Stickstoffgabe gedeckelt ist vom Gesetzgeber, um dort entsprechend Qualität, Weizen zum Beispiel oder andere qualitätsabhängige Früchte zu produzieren, da macht so ein Produkt sehr, sehr viel Sinn. Aber halt auch in stark wasserabhängigen Kulturen kann man zum Beispiel so ein Produkt tatsächlich auch einsetzen über die Bewässerung. Ne? Nehmen wir den ganzen Gemüsebau. Ja, weil die sind einmal vom Gesetzgeber verpflichtet, dass sie gewisse Nitratrichtwerte im Kohl oder im Salat oder im Spinat einfach einhalten, deutlich unterschreiten, wenn es geht. Und diese Richtwerte wurden ja nochmal nach unten hin angepasst. Und dort kann man zum Beispiel in der nachträglichen, ich sag mal, Anführungsstrichen natürlichen Düngung, könnte man so ein Produkt hervorragend einsetzen, weil er produziert kein Nitrat, sondern er produziert einen sofort verarbeitbaren Stickstoff, den die Pflanze dann in entsprechend Trockensubstanz oder
direkt für sich
verwerten kann.
Muss es nicht umbauen.
Genau, und es steigert nicht die Restmenge zum Beispiel. Also da machen diese Produkte sehr, sehr viel Sinn. Und da haben wir ja auch ganz, ganz tolle Ergebnisse damals zusammen mit der LWG Bamberg, also das ist Forschungszentrum für den ökologischen Gartenbau, was man mit so einem Produkt tatsächlich leisten kann.
Okay. Du hast gerade angesprochen, Vertikation, also das heißt, das Produkt kann man sehr wohl sowohl auf dem Blatt als aber auch im Boden applizieren, ist das richtig?
Genau, das Azoto Help, weil, wie gesagt, dieser Azotobacter oder Agrobakterium sehr viele Lebensräume hat, also er lebt auf dem Blatt, also an der Luft, er lebt im Boden sowieso, er lebt in Sedimenten, er lebt in tatsächlich auch im Wasser, in Teichen und Seen. Ja, kann ich mit dem Produkt echt alles machen. Ich kann spritzen, ich kann damit beizen, ich kann damit gießen. Also da bin ich in meiner Anwendung völlig frei. Sehr. Und das hat relativ breiten Nutzen.
Okay. Hat es vor allem im Boden auch noch andere Eigenschaften, jetzt außer Stickstofffixierung oder generell? Hat das Produkt noch, was kann das sonst noch?
Ja, das ist ja
ein paar Nebeneffekte.
Genau. Das ist ja das Schöne an dieser großen Wissenschaft der Bakterien. Ne? Sie machen viele Dinge nebenher, weil sie eben tun. Und dann kann auch so ein Azotobacter im Boden sehr wertvoll sein, weil er tatsächlich im Rahmen der Phosphormobilisierung zum Beispiel Einflüsse hat. Er kann Kalium auch wieder in Lösung holen, andere Spurenährstoffe, Eisen, Zink, also alles, was wir für Mikronährstoffe auch für den Pflanzenbau brauchen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist er tatsächlich auch einer, der über gewisse Ausscheidungen, wir sprechen da über Melanin oder die große Range der Ciliophore, kann da auch Schwermetalle abbinden, so ein Stück weit auch unschädlich machen, aber auch zum Beispiel Restmetaboliten von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen. Also diese große Gruppe der Biosorption bedient der nebenbei halt auch, das macht er. Einfach so, ohne zu
hauptsächlich im Boden natürlich.
Hauptsache im Boden.
Im Boden. Genau. Und dann wäre es auch sinnvoll, wenn man das im Boden nicht nur einmal anwendet, sondern im Boden dann regelmäßig, damit diese Prozesse am Laufen gehalten werden.
Genau.
Okay. Am Blatt wird das wie oft angewendet im Jahr?
Das ist in der Regel? Ja, das ist natürlich ein Stück weit kulturabhängig, aber wenn man das Und das sind auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, beziehungsweise die die BTU schon seit Jahren auch gemacht haben. In vielen Kulturen reicht an für sich eine einmalige Applikation, ja, zu einem wirklich auch dann richtigen Entwicklungsstadium. Ja. Wenn ich zum Beispiel klassisch Weizen nehme und ich möchte damit hinten hinaus nochmal ein bisschen was Gutes für Protein tun, auch nebenher so ein bisschen was für die Ehrengesundheit, Kornbildung machen, dann nehme ich 0,25 bis 0,3 Liter pro Hektar, hau das auf die vollständig ausgerollte Fahne und dann tue ich hinten hinaus was Richtung Proteinbildung zum Beispiel. Ja?
Okay, also auch hier wieder mit dem Fachberater abstimmen, für welchen Einsatz brauche ich Unterstützung in meiner Kultur und dann schauen wir gemeinsam mit dem Landwirt oder mit dem Kunden, zu welchem Zeitpunkt passt welches Produkt mit welcher Aufwandmenge.
Genau, in Abstimmung mit seinen ganzen, ich sag mal, ortsüblichen Anwendungen, die er sonst so betreibt. Ja.
Denn das ist auch wichtig, glaube ich, die Mischbarkeit von dem Produkt. Wie schaut das aus mit anderen Produkten, gerade mit der chemischen Industrie?
Das Schöne ist, dieser Azotobacter ist echt ein harter Hund. Also den kann man breit mischen mit Fungiziden, mit Herbiziden. Auch mit Düngemittellösungen, wenn es auch zum Beispiel Phosphorsäure ist oder wie auch immer, da gibt es keine großen Gefahren, die zu erwarten sind. Es gibt aber trotzdem, es ist nicht alles gut, sondern man muss wirklich auch gucken. Es gibt ein, zwei Produkte, wo es kritisch werden kann. Das sind die klassischen Kupferoxychloride oder Hydroxide, die als Fungizide eingesetzt werden. Da verträgt er sich manchmal nicht so ganz richtig mit. Ja, oder es gibt auch gewisse antibakterielle wirksame Mittel, wo man dann genauer in der Strategie des Landwirtes gucken soll, zum Beispiel im Rahmen seiner Fungizidstrategie, welches Fungizid ich gegebenenfalls austauschen muss, um das dann vernünftig mit dem Azotahel mischen zu können.
Aber das sollten auch unsere Fachberater dann wissen, worauf zu achten ist. Insofern, denke ich, reicht ein Anruf oder auch ein Gespräch dann mit dem entsprechenden Fachberater, um das zum Thema Mischbarkeit auch zu klären, dass da nichts passiert. Sehr schön. Anwendung ist, glaube ich, hier relativ easy, Pflanzenschutzspritze oder halt auch, wie du gesagt hast, Tröpfchenbewässerung oder welche Art der Applikation auch immer. Je nachdem, Blatt eher mit der Pflanzenschutzspritze mit applizieren, klassische Anwendung, wie man das kennt. Thema eher in den Morgenstunden oder eher gegen Abend, das ist bei der chemischen Industrie nicht anders. Da muss man also nicht auf irgendwas sonst so Besonderes achten.
Es gelten da genauso die Grundsätze der guten fachlichen Praxis.
So wollte ich es gerade sagen,
So wird es ja immer grob umschrieben. Richtig. Und wenn man das alles so ein bisschen einhält und betrachtet, dann hat man mit dem Produkt immer ein Resultat und man macht nichts verreckt.
Ja. Wir haben auch, bitte informiert es euch, wenn es euch interessiert, auch von den Hektarkosten sind wir hier absolut in einem sehr seriösen Bereich, sodass also der Mehrwert, den können wir, glaube ich, immer rechnerisch auch darstellen über die Stickstoffmenge, über die Qualitäts- und Ertragssteigerungen, die so ein Produkt mit sich bringen. Ich glaube, da haben wir eine sehr hohe Quote, dass sich das auch wirtschaftlich für den Landwirt darstellt.
Ja, das kann man in der Zusammenfassung sagen. Das Produkt hat ökonomisch, ökologisch und landwirtschaftlich einen ausgewogenen Wert.
Sehr schönes Schlusswort, lieber Thorsten. In diesem Sinne, wie immer am Ende erwähnt, sollten Sie Fragen zu diesem Produkt oder zu anderen haben, www.agrosolution.at oder wir sind nicht weiter weg wie das Telefon. Ja, das war unser Podcast Nummer 14 zum Thema Bakterienpräparate, im Speziellen das Produkt Azotahel der Firma BTU. Und ja, Thorsten, vielen Dank für deine Expertise. Euch viel Spaß, auch diese Produkte zu entdecken. In diesem Sinne, Thorsten, alles Gute, vielen Dank.
Servus Stefan, servus draußen an den Hörgeräten und immer schön neugierig bleiben.